SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 13. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Die schlanke Frau mit Hut lässt Mieczysław Wojnicz nicht los. Er ist fasziniert von ihr, fühlt sich auf unbeschreibliche Weise von ihr angezogen. Dabei hat er noch nie mit ihr gesprochen. Zufällige Begegnungen mit ihr bringen ihn aus der Fassung und doch sucht er ihre Nähe. In Gesellschaft der anderen Herren des Gästehauses macht er sich zu dem orthodoxen Kirchlein auf, an dem sie sich häufiger aufhalten soll und um das sich etliche Geschichten ranken. Auch dort bietet sich für die Herren wieder genug Anlass, ihre frauenverachtenden Theorien zum Besten zu geben, die direkt Otto Weiningers misogynem, körperfeindlichem und antisemitischem Kultbuch Geschlecht und Charakter entsprungen scheinen, das es von 1903 bis 1932 zu 39 Auflagen schaffte. Es liest Timo Weißschnur.
Jedenfalls war das kleine Kirchengebäude seit dieser Zeit seines Bestehens stets von Skandalen oder Skandälchen umwittert. Hier der unanständig reiche Stifter, da die seltsame Gestaltung, die so recht zu nichts passen wollte, dort der flüchtige Maler. Und mittlerweile erzählten alle einander von einer Ikone, die jemand inkognito gestiftet hatte und die, wie es hieß, einen hohen künstlerischen Wert besitze, weshalb nun überlegt wurde, ob das Kirchlein nicht besser mit einem schweren Schloss versehen oder gar unter Bewachung gestellt werden solle. Angeblich war die Ikone kein Geschenk, sondern der Spender hatte das merkwürdige Werk als Leihgabe überlassen und nun galt es nachgerade als gesellschaftliche Verpflichtung, sich sonntags dorthin zu begeben, um wieder und wieder über den Fall Emerentia zu debattieren. Herr August, der unempfänglich für die Architektur der Kirche selbst war, ging sogleich festen Schrittes zur linken Wand bei der Ikonostase, wo hoch über den Köpfen der Betrachter jene berühmte Ikone mit der heiligen Emerentia hing und zeigte in nonchalanter Geste mit seinem Spazierstock darauf. Was die Ikone darstellte, lässt sich am besten mit Wojnitschens noch vollkommen unschuldigem Blick betrachten. Eine Frau mit Säugling sitzt auf dem Schoß einer anderen, etwas größeren und kräftigeren Frau in ziegelrotem Kleid, die eine Hand wie zum Gruß erhoben hat. Letztere wiederum sitzt auf dem Schoß einer noch größeren Frau mit dunklem, runzligem Gesicht und durchdringendem Blick. Sie hat die Arme leicht ausgebreitet, so dass ihr dunkler, fast schwarzer Mantel die beiden kleineren Figuren und das Kind umgibt. Auf dem tiefblauen Saum des Mantels sind Sterne, Mond und Sonne zu sehen. Der Hintergrund des sich breitenden Mantels ist golden, das ewige Licht, Lux Perpetua. Die Gesichter Marias und des Kindes sind in bleichen Farben gehalten, beide schauen dem Betrachter recht forsch entgegen. Das etwas dunklere Gesicht der Anna drückt Anspannung aus, als nähme sie die Situation als bedrohlich wahr oder fürchtete sich, zu viel zu sagen. Emerentia wiederum sieht leidend aus. Mit feinem Pinsel hat der Maler ihrem Gesicht unzählige Fältchen verliehen, weshalb sie beinahe wirkt wie ein eigentümliches Pflanzengewächs. Wojnicz dachte bei sich, dass im Blick der runzeligen alten Frau etwas Unangenehmes liege.
»Brrrr«, meldete sich Herr August zu Wort. »Sehen Sie das? Wer kann, sollte sich einmal durchlesen, was dort steht.« »Natürlich keine heilige Emerentia, das ist ein westlicher Name, sondern Panagia, die Allerheiligste, die Urgroßmutter des Erlösers, Mutter der heiligen Anna, Großmutter von Maria, die weibliche Linie. Bilder wie dieses, die die Genealogie des Christus auf solche Weise darstellen, sind häufig als heilige Anna selbst tituliert.«
»Von einer solchen Heiligen habe ich noch nie gehört«,
wunderte sich Lukas ein wenig gekränkt. Doch nicht seiner Unwissenheit wegen, sondern weil die Welt ihm diese Figur vorenthalten hatte. Thilo, der auf dem einzigen vorhandenen, gewiss nicht für die Gläubigen gedachten Stuhl Platz genommen hatte, wandte sich vor allem an Wojnicz.
»Mir ist sie bekannt. In der flämischen Malerei wächst aus dem Herzen der hockenden Emerentia ein Baum mit der Gestalt der Anna empor, die ihre Tochter im Arm hält. Und aus Marias Herzen wächst ein Baum mit einer einzelnen Blüte empor, dem Jesuskind.«
Wojnicz nickte. Mit einem Mal erinnerte er sich, dass Glyceria ihn einige Male aufs Dorf in die orthodoxe Kirche mitgenommen hatte, wobei er jedoch nie bis zum Ende der Messe hatte durchhalten können. Immer versagten die Beine ihm den Dienst, und das Übermaß an Eindrücken überwältigte ihn derart, dass eine unbezwingbare Müdigkeit ihn übermannte. Glyceria trug ihn, der tief und fest eingeschlafen war, hinaus, und später machte sein Vater ihr Vorwürfe.
»Und Sie? Was denken Sie über dieses merkwürdige Bild?«
hörte er Herrn Augusts fragende Stimme.
»Ich?«
fragte er, aus seinen Gedanken gerissen.
»Nein, nein, ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht. Es ist sehr...«
Er suchte nach einem Wort, das ihn in Herrn Augusts Augen nicht kompromittieren würde.
»Ausdrucksstark.«
Nun begann das Erklären, Zitieren und Belehren. Herrn Augusts wie zum Gebet zusammengelegte Hände wurden wieder zum hackenden Werkzeug, einem mächtigen Schnabel ähnlich, mit dem er, gleich einem Specht, schnurgerade Wissenspfade in die Köpfe der Zuhörer hämmerte, Verständniswege, grundlegende Bildungsbahnen. Kerzengerade stehend wiegte er sich vor und zurück und zog die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich, denen sich bereits ein gut gekleidetes Ehepaar und eine katholische Ordensschwester zugesellt hatten. Ein paar Mal versuchte Thilo, sich in Augusts Vortrag einzubringen, warf jedoch, da er wusste, dass er das Ruder nicht würde übernehmen können, jeweils nur ein oder zwei Worte ein, wodurch er Herrn August zu noch größeren Beweisen seiner Eloquenz anstachelte. Was konnte Wojnicz in Erfahrung bringen, bevor er sich weiter nach vorne drängte und es wagte, seinen Blick vom perorierenden August abzuwenden? Dass dies ein seltenes Motiv in der Malerei sei, kaum je anzutreffen. Dass es im christlich-orthodoxen Glauben die einzige bekannte derartige Ikone sei, worin sich beide, August und Thilo, im Übrigen einig waren. Dass dieses Motiv im Mittelalter auch im Westen populär gewesen, im Laufe der Zeit jedoch verschwunden, ja vielleicht sogar bewusst aus den Gotteshäusern entfernt worden sei. Dass es an eine Legende anknüpfe, der zufolge ein Prophet namens Archos im Jahre 77 vor Christus vom Berge Horeb ein junges Mädchen von außergewöhnlichem Liebreiz erblickte und später einen Traum hatte, in dem aus dem Leib jenes Mädchens ein Baum mit herrlichen Früchten emporwuchs, von denen eine ganz besonders schön war, worauf der Prophet dem Mädchen sagte, es werde einen außergewöhnlichen Spross hervorbringen. Dass August das Alter der Ikone auf 200 Jahre schätzte, Thilo glaubte, es seien eher 150, und zwar anhand des charakteristischen Farbtons, den der goldene Hintergrund aufweise, und der Art, in der die Hände gemalt seien. Oder waren es die Ohren? Wojnicz konnte nicht recht folgen, und so ging es weiter und weiter. Ehrlich gesagt machte die Ikone auf Wojnicz einen eher düsteren Eindruck. In dunklen Tönen war sie gehalten, und die Körper der drei Frauen wirkten gedrängt, wie ineinander verflochten, einer ging in den anderen über, und aus diesem Geflecht ragten nur die von Heiligenscheinen umgebenen Köpfe heraus. Es fehlte an der klassischen Ernsthaftigkeit, mit der Ikonen geschrieben werden. In dieser hier lag etwas Dramatisches, Übermäßiges, etwas Verfehltes, Dämmer und Gold, gerade Linien und spielerische Schnörkel. Golden war der Hintergrund, graviert zu einer geballten Dichte aus Blättern und biegsamen Stängeln. Vor diesem Hintergrund war die Figurengruppe platziert, im Zentrum das Kind in dunkelrotem Gewand. Klein und kränklich sah es aus, hielt einen großen, prächtigen Apfel, der ein wenig zu rosa war, als wäre er gekocht. Und die Mutter des Kindes, eigentlich ein Mädchen noch, wirkte bleich und ausgezehrt, als überstiege die Mutterschaft ihre Kräfte. Sie wiederum saß auf dem Schoß einer viel größeren, erhabenen Frau mit ernstem, reifem Gesicht, die ganz in Blau- und Silbertöne gekleidet war. Doch auch diese wirkte eigentümlich verhärmt. Diese drei Figuren, die einander auf dem Schoß sitzen, es ist schon etwas Unanständiges daran, dachte Wojnicz, etwas Übertriebenes, ein Schabernack. Ja, so stellte er sich vor, irgendwann würde ein Betrachter kommen, der dieser wunderlich ineinander verschlungenen Gruppe in ihr vierfaches Gesicht lachen, der in lautes Gelächter ausbrechen würde, statt den Ernst zu wahren, der den Besucher eines Gotteshauses gewöhnlich auszeichnete. Sie hatten recht, die wenigen, die sagten, diese sonderbare Ikone sei in der orthodoxen Kirche fehl am Platze, sowohl ihrer bizarren Vierfaltigkeit als auch besagter Emerentia wegen, die so hässlich und furchterregend, ja hexenähnlich erschien, als passte sie an keinen Ort und sei rein zufällig oder durch eine Arglist des Malers auf das Bild geraten. Es gab wohl niemanden, der sie sehen wollte. Alle Augen wandten sich vielmehr dem Kind und dessen mädchenhaft junger Mutter zu, voller Sorge oder auch bereits vom Wunsch beseelt, ihnen Hilfe und Beistand zu leisten. Voynich seufzte. All das wirkte so unästhetisch, ja hässlich geradezu, schockierend, aber auch provozierend. Kein Wunder, dass das Bild Emotionen weckte und die Gedanken der Kurgäste beschäftigte. Reichlich durchgefroren verließen sie die Kirche. Es war einer dieser bereits empfindlich kühlen Herbsttage. Der Erde entströmte ein intensiver Geruch, der in den Nasenlöchern kitzelte und vorwitzig bis in die Lunge vordrang, um sich dort umzuschauen. Was haben wir denn da? Halten wir noch bis zum Winter durch? Der Wind bewegte nur die Wipfel der Bäume, und es fühlte sich an, als hielte sich fern hinter den Bergen schon der Winter bereit. Voynich fielen die Skier ein, die vor dem Gästehaus zum Verleih bereitgestellt und von Raimund mit einer Schmiere aus Tierteig behandelt werden sollten. Da an den Sonntagen keine Anwendungen stattfanden, bogen nun alle in einen Seitenweg ein und betraten, statt sich zur Vesper zu begeben, das Café Dreimädelhaus. Es war ein gemütliches Lokal mit Eichenholz getäfelten Wänden, die Bergpanoramen und Bilder von Hirschen und Jagden zierten. Drinnen duftete es nach Kaffee und Glühwein. »Oder darf es etwas Stärkeres sein?« Der zuvorkommende Kellner mit den blauen Augen rückte die Tische zusammen, und nun konnten sie weiter konversieren. Ein längerer Aufenthalt im Café war, der abgestandenen Luft und des dichten Rauches wegen, von den Doktoren streng untersagt worden. Und so plagte nun alle ein Schuldgefühl, das ihnen den Geschmack des eigentlich recht guten heimischen Bieres verdarb. Thilo setzte sich neben Voynich und bestellte Eisenkraut-Tee mit Honig. Voynich war unentschlossen, nahm schließlich das gleiche wie die anderen Herren, ein Bier, obwohl er es nicht sonderlich mochte. »Warst du auf dem Friedhof?« fragte ihn Thilo halblaut. Voynich nickte zerstreut, studierte er doch gerade die Speisekarte mit besonderem Augenmerk auf den Desserts. Thilo sah ihn erwartungsvoll an. »Hast du es gesehen?« Mieczysław verstand nicht. Er hatte keine Ahnung, wovon Thilo sprach. »Was gesehen?« Thilo drehte mit sichtlicher Ungeduld die Augen zur Decke. »Nichts hast du gesehen«, meinte er nur knapp. Beide widmeten sich wieder der Speisekarte. »Hast du nicht auch den Eindruck?« begann Thilo nach einer Weile erneut und neigte sich so weit zu Voynich herüber, dass sein Gesicht fast dessen Kragen berührte. »Dass uns hier alles durcheinander gerät? Dass wir uns nicht erinnern, worüber wir noch am Vortag gesprochen haben und zu welchem Schluss wir kamen? Auf welcher Seite wir standen? Wer im Gespräch unser Gegner war und wer unser Verbündeter?« Überrascht von dieser Frage, überlegte Voynich einen Augenblick. Ja, Thilo hatte recht. Bis jetzt war Mieczysław davon ausgegangen, es liege an dem neuen Ort und am Übermaß der Eindrücke, an den zahlreichen Verpflichtungen jeden Tag. Dies sei der Grund dafür, dass er keine Zeit zur Besinnung fand. »Bei mir könnte es eine Frage der Akklimatisierung sein«, antwortete er hoffnungsvoll. »Nein, wir sind doch bereits seit Monaten hier«, widersprach ihm Thilo. »Man verfällt hier in einen merkwürdigen Gemütszustand.« Darauf erwiderte Voynich nichts. Als der Kellner sich, das Tablett mit den Biergläsern und einer kleinen Teekanne auf der erhobenen Hand, geschickt zwischen den Tischen hindurchschlängelte, meinte Thilo flüsternd, »Sieh nur, all das wird irgendwann vergessen sein. Alles. Schau es dir an. Es wird alles verschwinden.« Ins Kaffeehaus strömte eine lustige Gesellschaft. Der Geräuschpegel schwoll an, erstickte die Einzelgespräche. Selbst Herr August wurde übertönt. Man musste die Stimme heben, um gehört zu werden. Deswegen brachen sie bald auf. Als sie zurück zum Gästehaus spazierten, verspürten alle bereits die ersten Ausläufer des abendlichen Hungers. Es dämmerte schon, die Abendmahlzeit nahte, und vom Hauptgebäude des Sanatoriums wehte köstlicher Bratenduft herüber. Nach seinem Quantum Bier fühlte Wojnitsch sich leicht benommen. Er ging hinter den anderen, hörte nur Fetzen der Gespräche, die die vor ihm gehenden Herren führten. »Besser ist das Bier im Bergland. Was Willi wohl heute Abend zum Abendessen gekocht hat? Hat er endlich eine Köchin eingestellt, oder müssen wir weiter seinen Holzfällerfraß ertragen? Wenn erst ein Platz im Kurhaus frei wird, dann werden Sie sehen, dass auch die Abendessen dort besser sind. Es gelingt hier einfach nicht, irgendetwas zu sparen. Im neuen Kurhaus würde ein Zimmer mit Verpflegung ebenso viel kosten wie im alten Kurhaus.« Als er zu ihnen aufschloss, kehrte die Konversation in die alten Bahnen zurück und drehte sich wieder um die Ikone. »Ich kann nicht umhin, immerfort daran zu denken, dass die Natur das Weib zwar mit der Macht des Gebärens ausgestattet, ihm aber zugleich keinerlei Kontrolle über diese Macht gegeben hat. Immer muss es darin von etwas Größerem unterstützt werden, einem Naturgesetz, einer gesellschaftlichen oder moralischen Ordnung. Und dieses Größere eben ist die Emerentia«, hackte Herr August in die Luft. »Denn der Leib des Weibes gehört nicht ihm allein, sondern der Menschheit.« Das sagte nun Lukas, der ein wenig gereizt war, weil sie keine weitere Runde getrunken hatten. »Da er gebiert, ist der weibliche Leib Allgemeingut. Die Fähigkeit des Weibes zu gebären kann daher nicht als private Eigenschaft betrachtet werden.« Er betonte das Wort »private« und erwiderte gleichzeitig beflissen den Gruß eines Ehepaares, das ihnen entgegenkam. »Indem das Weib ein Weib ist, gehört es uns allen.« »Da haben Sie natürlich vollkommen recht«, meldete sich unvermittelt Frommer zu Wort und beugte sich vor, als erwartete er, Steinpilze aus dem Trottoir sprießen zu sehen. »Der Objektcharakter und Subjektcharakter der Frau schließt ihren Leib mit ein. Das liegt klar auf der Hand. Mir aber geht es um gewisse geistige und seelische Eigenschaften.« »Woran denken Sie dabei?« erkundigte sich Herr August bescheiden, der sich nun zurückhielt. »Im philosophischen Sinne können wir das Weib nicht als vollkommenes, in seiner Entwicklung abgeschlossenes Subjekt betrachten, wie es der Mann aus sich selbst heraus ist. Daraus ergibt sich, dass das Weib sich im Raume des Mannes entwickeln und seine eigene Identität beibehalten kann. Der Mann verleiht der weiblichen Identität einen Rahmen.«
»Aber so wird die Frau doch wie ein Objekt behandelt«,
rief Thilo alarmiert. Vor ihnen verwirbelte eine plötzliche Windböe ein Haufen Blätter, die sich zu einer kleinen Windhose, ja zu einem Windhöschen formten. »Das ist wahr, das muss man einräumen, wie ein Objekt. Es ist aber wohl niemand so dumm, der Frau nicht doch einen gewissen Grad an Subjekthaftigkeit zuzubilligen. Sieht man einer Frau ins Gesicht, so muss man zugeben, dass sie durchaus etwas Persönliches, Individualisiertes und Subjekthaftes an sich hat, nicht wahr? Auf der anderen Seite gehört aber ihr Körper und somit auch sie selbst, allen, ist sie doch ein Gefäß, dem Menschen entspringen. Und daher sind der Leib der Frau, ihr Bauch, ihre Gebärmutter, Eigentum der gesamten Menschheit.« Die Windhose erwies sich als Vorboten des Windes, der nun doch hier angelangt war, in den windstillen Regionen Görbersdorfs, und sie nun kräftig durchrüttelte. Wojnitsch stellte seinen Kragen auf, zog sich den Schal bis über den Mund.
»Nun, selbstverständlich soll die Frau«, sagte Herr August, der schließlich Sozialist war und hielt seinen schokoladenbraunen Hut fest, »selbstverständlich soll sie auch ihre Rechte haben. Dennoch sollte sie nie vergessen, dass sie der Gesellschaft gehört. Einer Gesellschaft, die zur Wahrung ihrer eigenen Interessen die Institution des Staates beruft. Daher könnte der Staat, wenn man es logisch betrachtet, über die Frau verfügen. Das ist wahr. Der Staat könnte ihr eine gesellschaftliche Rolle, bestimmte Aufgaben zuweisen, aber auch, und vielleicht vor allem, ihre Rechte als menschliches Individuum wahren.«
»Das Wahlrecht auch?« fragte Lukas provokant.
»Nun ja, ich denke, sogar dafür wird die Zeit einmal kommen. Ich meine nun einfach das Recht, in Frieden zu leben.
ohne Hunger, das Recht auf ärztliche Versorgung, auf Freiheit innerhalb der gesellschaftlichen und sittlichen Rahmen.
Der Wind wirbelte Blätter und kleine Zweige vom Boden auf, kalt war er und schneidend. Schon erreichten sie das Gästehaus für Herren.
Sie sagten, der Mann forme gewissermaßen die individuelle Identität der Frau, der Staat wiederum forme ihre gesellschaftlichen Rollen, wandte August sich an Frommer.
Und die Kirche ihr seelisch-geistliches Leben, ergänzte Frommer bissig.
Ich stelle mich hier voll und ganz hinter die Frau. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber eines der früheren Konzile befasste sich mit der Frage der weiblichen Seele. Damals, im frühen Mittelalter, war es nicht so offensichtlich, ob Frauen eine Seele haben.
Ja, ja.
Nun, wenn ich mir manchmal meine Zimmerwirtin so ansehe, begann Lukas ironisch, führte seinen Satz aber nicht zu Ende.
Jedenfalls wurde nach vielen Tagen der Beratung eine geheime Abstimmung angeordnet.
Und?
Wojnicz konnte den Ausgang der Geschichte kaum erwarten. Und es stellte sich heraus, dass eine Seite mit nur einer Stimme überwog. Stellen Sie sich das vor, meine Herren, mit nur einer Stimme.
Aber welche Seite denn nun? Rief Wojnicz erregt dazwischen.
Natürlich die, dass Sie eine Seele haben. Das wollen Sie doch wohl nicht in Zweifel ziehen, meinte Frommer und fügte nach einer Weile hinzu. Ich frage mich häufig, wer wohl der Bischof war, dessen Stimme die Schale neigte.
Für 3 Mark nahmen sie sich eine Kutsche und fuhren nach Langwaltersdorf, zum Friedhof. Wojnicz musste ein leises Unbehagen unterdrücken, weil er nun die Strahlendusche verpasste, eine Wasseranwendung, für die er schließlich extra bezahlte, wenn der Vater davon erführe. Andererseits konnte er ein wenig frischen Atem, eine kleine Abwechslung gut gebrauchen. Er wurde des engen Tales mit seiner Windstille und Bewegungslosigkeit bereits überdrüssig. Außerdem, wie groß war doch das Vergnügen, mit jemand Jungem, mit jemandem in seinem Alter zu verweilen. Bereits auf dem Weg zur Haltestelle begannen sie zu albern und zu scherzen, doch in der offenen Kutsche wurde Thilo still, wahrscheinlich, weil er seinen Schal wie stets bis über den Mund zog. Er fürchtete die Kälte.
»Spürst du es auch?« fragte er undeutlich. »Es gibt doch nichts Schöneres als einen Ausflug zum Friedhof, nicht wahr?«
Wojnicz imponierte Thilos sarkastischer Humor, seine ständig wechselnden Launen faszinierten ihn. Heute schien Thilo bei bester Laune zu sein, vielleicht weil es trocken und warm war. Der Duft der Blätter war betörend, und überall roch es auch nach Tannen, nach dem Harz von Nadelbäumen, ein Geruch, der Wojnicz immer an die glücklichsten Momente aller Weihnachtsfeste seines Lebens erinnerte. Darüber sprachen sie nun auch, jedoch teilte Thilo nicht Wojnitschens Weihnachtsbegeisterung. Bei ihm zu Hause war dies eine Zeit, in der die gesamte Familie zum Besuch anrückte, seine Mutter sich unwohl fühlte und sein Stiefvater ständig anwesend war, was sich kaum ertragen ließ. Der Stiefvater betrank sich an den Abenden und hatte an allem etwas auszusetzen. Manchmal musste Thilo in Pyjama vor ihm antreten und Fragen zur Geschichte beantworten, oder der Stiefvater befahl ihm, stramm zu stehen, um »einen Mann aus ihm zu machen«, wie er es nannte. Die Mutter vermochte es nie, sich hinter ihren Sohn zu stellen. Sie verwandelte sich erst dann in eine Mutter, wenn der Stiefvater auf Reisen ging, was recht häufig geschah. Dann verstanden sie sich ausgesprochen gut, störten einander nicht und verbrachten nur die Abende zusammen, nachdem sie den ganzen Tag ihren eigenen Dingen nachgegangen waren.